Woran kann ich in der Sozialpädagogik messen, dass ich einen guten Job mache?
Ich glaube, dass eine Möglichkeit ist, woran man das bemessen kann. Das ist auch durchaus mal, wenn man sich mit jemandem aneckt.
Wisst ihr, was das Schöne an unserer Arbeit ist? Dass wir nie wissen, wie es ausgeht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sozialfuzzi, dem Podcast aus der sozialpädagogischen Praxis. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heute zum Abschluss der Staffel, Alex, es ist unsere letzte Folge in dieser Staffel.
Es ist doch nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben, wie schnell das geht.
Wahnsinn. 10 Folgen vorbei. Alle Infos zur Staffel Nummer 3 werden noch folgen. Mich freut es besonders, dass wir wieder zu dritt sind und zwar die liebe Katrin eingeladen haben. Hallo Katrin.
Ja, hallo. Ich freue mich heute echt wieder mal dabei zu sein, noch Babypause, Arbeitspause, zurück und frisch und munter aus der Karenz. Freue mich halt wirklich wieder einmal mit euch gemeinsam eine Folge zu drehen.
Und ganz klassisch, weil du ja jetzt Mama bist, machst du die Aufnahme im Kinderzimmer.
Genau, ich mache die Aufnahme im Kinderzimmer, neben mir der Einhorn, Luftballon und das Bällebad.
Katrin, ist es bei euch auch so, dass das eigentlich der einzige Raum ist, wo keine Kinder sind?
Nein, ich muss sagen, bei uns ist es anders. Wir nutzen das ziemlich, unser Kinderzimmer. Ein einziger Raum, den wir gerade nicht nutzen, ist unser Keller.
Alex, wo hast du deine Einhörner versteckt?
Ich habe meine Einhörner unterm Schreibtisch versteckt, weil die nämlich ein bisschen scheu sind.
Oh. Kommen dann außer zum Geburtstag.
Genau. Gut, wir haben heute ein richtig spannendes Thema. Und zwar haben wir im Jänner eine Zuschrift bekommen von der lieben Anna, die uns einen Themenvorschlag gemacht hat. Danke, Anna, dass du uns geschrieben hast. Und zwar ist dieser Themenvorschlag, woran kann ich in der Sozialpädagogik messen, dass ich einen guten Job mache? An den Meinungen von Kollegen, Vorgesetzten, an positiven Veränderungen der Klientinnen oder kann man das gar nicht so pauschal sagen? Und dieses Thema, ja, greifen wir auf und wir versuchen heute zu erörtern, was macht denn eigentlich einen guten Sozialpädagogen bzw. eine gute Sozialpädagogin aus und woran kann man das messen? Viel Spaß!
Ich fange doch voll gern an. Also, woran kann man bemessen, ob man seinen Job richtig macht oder ob man seinen Job gut macht? Ich habe ja manchmal den Eindruck, bin gespannt, was ihr dazu sagt, dass man immer wieder in die Situation kommt, dass wenn man eigentlich mit den Kollegen ein bisschen aneckt oder wenn Chefs irgendwie nicht ganz so amused sind über das, was man tut, eigentlich meistens ziemlich drauf ist. Was denkt ihr darüber?
Dass man in einem guten Tun drinnen ist, meinst du?
Mhm. Wenn ich jetzt einen Buzzer-Sound hätte, sagen, würde ich den jetzt einspielen? Kurze Antwort, nein, glaube ich nicht. Lange Antwort wäre, ich glaube, das lässt sich nicht pauschal sagen. Ich glaube, man muss sich sehr gut anschauen, aus welcher Sichtweise man diese Thematik betrachtet. Also ich glaube, dass es durchaus unterschiedliche Sichtweisen gibt, je nachdem, wen man fragt, was einen guten Sozialpädagogen, eine gute Sozialpädagogin ausmacht. Kann natürlich ein Teilbereich sein, in dem man ein wenig aneckt, aber das müsstest du uns jetzt tatsächlich ein wenig näher erörtern, was dir da durch deinen bärtigen Kopf gespuckt ist.
Mir spuckt da was ganz Konkretes durch den Kopf, nämlich die Überlegung, auf wen ich in meiner Arbeit eigentlich meinen Fokus richte. Und da erlebe ich ja die unterschiedlichsten Zugänge. Die einen überlegen sich ihr Handeln danach, ob der Chef dann am Ende damit zufrieden ist. Die nächsten überlegen sich ihr Handeln danach, ob die alteingesessenen Kollegen damit zufrieden sind. Aber eigentlich ist ja der Fokus unseres Tuns das Kind, der Jugendliche oder die Familie, mit der wir beauftragt sind. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Fokus wirklich auf diesem Klientel belässt, immer wieder in die Situation kommt, dass man mit Kollegen oder auch mit Chefs dadurch aneckt.
Ich glaube nicht nur mit Chefs und Kollegen. Ich glaube, was da auch noch dazu kommt, sind die Sozialarbeiterinnen, an denen wir uns ja auch in unserer Arbeit messen, ob wir unsere Arbeit auch gut gemacht haben. Wobei Ich glaube, dass es nicht immer abhängig ist von unseren Chefs oder von der Chefin. Also ich spreche jetzt aus meiner eigenen Rolle, weil es sollte immer der Unterstimme dazu der Fokus bei den Kindern, Jugendlichen und Familien liegen und nicht, was sagt jetzt mein Chef dazu?
Das genau war der Gedanke.
Stefan, also, du grübelst. Ich grübel, weil ich das auf der einen Seite wirklich nachvollziehen kann. Der Fokus liegt auf unseren Klientinnen. Und ja, ich weiß, dass aus eigener Erfahrung, dass man hier sehr leicht mit anderen anecken kann. Aber ich glaube, das ist zu sehr reduziert auf eine Dimension. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel zu beachten. Nach welchem Fachkonzept wird gerade gearbeitet? Ja, was ist dieser Gedanke da im Hintergrund? Weil, wenn wir uns ehrlich sind, ich mache genau das, was für die Klientinnen in der jeweiligen Situation notwendig und sinnvoll ist, nicht möglich ist, weil so viele äußere Faktoren bestimmen, wie wir arbeiten. Also das heißt, eigentlich kann ich dem nicht zustimmen, dass nur wenn man aneckt, dass ein Parameter sein kann, dass man eine gute Arbeit macht. Das kann nämlich genauso heißen, ich arbeite nicht nach dem Fachkonzept, nach dem ich derzeit arbeiten sollte.
Womit du ganz bestimmt recht hast. Ich wollte es auch gar nicht auf diesen Punkt reduzieren, das ist nicht meine endgültige Antwort, meine Überlegung, aber das ist so der Einstieg quasi. Ich glaube, dass eine Möglichkeit ist, woran man das bemessen kann, das ist auch mal ein Durchausmoment, wenn man mit jemandem aneckt. Vielleicht dann nur aus einer anderen Ecke gespeist. Ich glaube, dass man manchmal anecken muss, damit es am nächsten Schritt weitergeht. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich deswegen recht habe. Oder dass ich das Gelbe des Eis entdeckt habe. Aber es ist der Punkt, wo ich sozusagen nicht mit einer gemeinsamen Strategie einfach, die irgendwo bei einer Teambesprechung beschlossen worden ist oder so, einfach konform einfach weitermache, weil das so beschlossen ist.
Mhm. Kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man einen guten Sozialpädagogen, eine gute Sozialpädagogin nicht daran erkennen kann, wie andere auf ihn oder sie reagieren. Also ob man jetzt aneckt mit dem Chef oder gelobt wird von der Chefin oder von anderen Kolleginnen. Ich glaube wirklich nicht, dass das ein Parameter sein kann, wie gut man seine Arbeit als Sozialpädagoge macht, sondern wie gut kann ich mich in dieses Gefüge aus Vorgaben, Fachlichkeit etc. einfügen, beziehungsweise wie wandelbar bin ich. Aber ich glaube nicht, dass das ein Ausdruck einer qualitätsvollen Arbeit ist, nur dass sie, wie schon gesagt, die Außenwirkung von anderen als Parameter hernehme. Ich glaube, einen guten Sozialpädagogen kann man ausschließlich an innerer Einstellung, inneren Zugängen und Eigenverantwortung messen.
Ja, ich habe mich ja im Vorhinein auch mit dem Thema beschäftigt, was macht einen guten Sozialpädagogen aus? Und da möchte ich es jetzt wirklich auf unsere Arbeit mit den Klienten beziehen. Und da habe ich wirklich sehr, sehr spannende Punkte recherchiert. Und die möchte ich jetzt einfach kurz sagen, was ich da gefunden habe. Also ein guter Sozialpädagoge ist engagiert, interessiert und neugierig, vertritt eine eigene Position und hält dieser auch stand, bietet eine Reibungsfläche und bietet ein verlässliches Beziehungsangebot an. Es waren für mich sehr, sehr spannende Punkte, weil ich finde, ein guter Sozialpädagoge zeichnet genau auch diese Punkte aus, vor allem in unserer Arbeit mit den Klienten. Und ich mag es nicht reduzieren, also da merke ich jetzt, da hat sie sich jetzt bei mir ein bisschen gespart, ich mag mich nicht reduzieren oder meine Arbeit reduzieren, was sagt mein Chef, was sagt die Sozialarbeiterin und was sagen meine Kollegen, sondern was macht meine Arbeit, meine direkte Arbeit mit den Klienten gut aus. Also ich glaube, das ist einer der wichtigsten Faktoren. Wie mache ich meine Arbeit mit den Familien und nicht, was sagt mein Chef dazu? Und da kann ich ja anecken und da kann ich mich auch reiben, da kann ich ja in Konflikte gehen, da kann ich ja oft nicht konform sein mit meinen Kolleginnen, aber es muss für die Arbeit mit den Klientinnen passen.
Also ich glaube, wir sollten in dieser Diskussion genau diese zwei Teilbereiche voneinander trennen, aber doch beide beleuchten, weil ich glaube, beide wichtig sind. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich bringe da jetzt vielleicht einfach einmal ein Beispiel ein. Wenn ich jetzt der oder die perfekte Sozialpädagogin bin, genauso nach diesen Kriterien, die du da eben beschrieben hast, und da mit denen kann ich hundertprozentig mit.
Ich auch.
Bin ich wahrscheinlich als Mensch in meiner Ausbildung her von dem, was ich tue, ja, wirklich oder die perfekte Sozialpädagogin. Nur wenn ich mich nicht ans bestehende System anpassen kann, dann werde ich in diesem bestehenden System nicht arbeiten und dann können wahrscheinlich meine gesamten tollen Eigenschaften den Klientinnen gar nicht zugutekommen, weil ich nicht mit ihnen arbeiten kann, darf, was auch immer. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns diese zwei Ebenen getrennt voneinander betrachten und dann schon ein wenig zusammenführen.
Da bin ich voll bei dir.
Dann hätte ich gesagt, dann gehen wir ins Eingemachte und schauen wir uns zuerst die, wie sagt man so schön, intrinsischen Faktoren an.
Das hast du, alter Schwede.
Alter, was der Urlaub alles mit dir macht, da wirst du wieder mal so zu einem richtigen Strebschwein.
Ja, natürlich, ich habe nichts Besseres zum Tun gehabt. Kranke Kinder, Urlaub ins Wasser gefallen.
Du hast viel Zeit gehabt, um schöne Fremdwörter zu lernen.
Wir schauen uns die intrinsischen Faktoren an und wirf jetzt gleich mal das allererste hinein. Und das gilt jetzt nicht nur für die Sozialpädagogik, das gilt, glaube ich, für jeden Job. Ich muss kritikfähig sein, weil wir sind als Sozialpädagoginnen ständig in der Kritik. Auf der einen Seite in der Kritik von Klientinnen. So, ja, das, was du da machst, die ganze Zeit mit uns reden, das bringt dir gar nichts. Ich brauche jemanden, der heimkommt und staubsaugt für mich oder sonst irgendwas. Also wir kennen ja diese Diskussionen in vielen Familien. Auf der anderen Seite Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter mit einer sehr rigorosen Zielorientierung, wo wir daran arbeiten, wo es dann kommt, warum hast du an diesem Ziel nicht gearbeitet, warum ist diese Information erst verspätet weitergegangen, warum ist dieser Ansatz nicht probiert worden etc. Und da kann es natürlich relativ leicht sein, dass man sich dann anfängt, in ein gewisses Schneckenhaus zurückzuziehen und seine Selbstwirksamkeit komplett verliert. Also ich glaube, dass Sozialpädagoginnen mehr als andere Professionen in der Kritik stehen und dementsprechend ein guter Sozialpädagoge, eine gute Sozialpädagogin das auch aushalten muss und ständig in einem Reflexionsprozess sein muss, ob die Arbeit, die er oder sie macht, auch wirklich so passend ist. Weil sobald ich aufhöre, als Sozialpädagoge darüber nachzudenken, ob ich meine Arbeit richtig mache, ob das richtig eingesetzt worden ist und mit den Rückmeldungen nichts mehr mache, dann bin ich definitiv falsch in diesem Job.
Da würde ich da recht geben, ja. Vielleicht könnte man es noch ein bisschen genauer bezeichnen, weil also ich glaube nicht, dass das nur unbedingt immer Kritikfähigkeit ist, weil manchmal muss man recht gut sein drin, Kritik auszuhalten. Mhm. Nämlich auch in direkten Kontakt mit den Kids oder so. Also da kriegst du ja alles Mögliche ans Bein gebunden. Und Kritikfähigkeit und würde ich ja eher nur so verstehen, dass ich quasi auch bei jedem Impuls, der da an mich gebracht wird, auch darüber nachdenke und überlege, was kann ich mir da jetzt davon mitnehmen, dann in diese Reflektiertheit, die du da beschreibst. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich muss das vor allem mal gut aushalten können und mal auf Zeiten schirmen und sagen, okay, gut, jetzt lassen wir es einmal da, wo es ist, und dann denkt man nochmal neu drüber nach. Und ich glaube, wenn man sich diese Kritikfähigkeit oder diese Aushaltsfähigkeit gut aufrechterhalten kann, dann ist das sicher was, woran man seinen Job bemessen kann. Mhm. Bleibe ich immer noch flexibel in meinen Gedanken, lasse ich mich noch inspirieren, lasse ich mich noch anstecken und überlege mir noch was. Ich glaube, dass man irgendwann seine Arbeit nicht mehr gut macht, wenn man eine Idee hat, so ist es und so soll es werden und das soll rauskommen und dem folge ich dann, wenn es geht, nur mit der Prämisse, im Team ziehen auch noch alle an einem Strang. Nicht? Also so. Und dann habe ich nämlich, also dann übernehme ich quasi, dann, das ist wie ein Hijacking eines Lebens. Das heißt, ich übernehme ja eigentlich dann die Kontrolle und die Führung über ein Leben, das ja gar nicht meins ist, und reagiere nur mehr meinem Plan gemäß oder meiner Vorstellung gemäß. Ich glaube, das ist was, wo es sehr schnell schief geht, wenn man in die andere Richtung gedacht. Wenn ich flexibel bleiben kann, wenn ich mich auf die neuen Situationen in der Betreuung einstellen kann, ohne dabei den Kontakt oder die Beziehung zu verlieren zum Klienten. Ich glaube, das war was, wo ich sagen darf, da macht wer seinen Job richtig gut.
Und ich glaube, Beispiele, Alex, haben ja wir drei alle zuhauf, glaube ich, was wir da jetzt aufzählen könnten oder in der Sendung oder in dieser Folge bringen könnten. Genau das ist der springende Punkt aus meiner Sicht, dass man uns nicht daran misst als Sozialpädagoge. Ich habe die Ziele im Hilfeplan innerhalb kurzer Zeit erreicht, dann bin ich gut, sondern ich habe dem Klienten als erstes Mal ein verlässliches Beziehungsangebot gegeben. Ich habe dem gesagt, was es heißt, dass ich immer für den da bin. Und ich glaube, das ist auch was, da können ja unsere Klienten profitieren, wenn sie durch uns das erste Mal erfahren. es ist nicht immer alles gut ausgegangen, aber derjenige hat das erste Mal erfahren, hey, da ist wer für mich da und der steht hinter mir.
Ich vergleiche so ein bisschen mit Medizinern, die zum Beispiel eine Krankheit behandeln. Natürlich kann man da seinen Job, sein Handwerk wirklich toll machen. Es gibt aber auch einen Eigenanteil bei Patientinnen und Patienten, Selbstheilungskräfte, was auch immer, ob das einen guten Ausgang nimmt. Mhm. Das heißt, ich kann eigentlich als Sozialpädagoge, als Sozialpädagogin in einem Fall wirklich tiptop arbeiten und der geht trotzdem komplett in die Binsen. Durch unvorhergesehene Ereignisse, durch Dinge aus der Vergangenheit, die einen einholen, durch andere externe Faktoren oder intrinsische Faktoren von unseren Klientinnen. Das heißt, das allein kann jetzt nicht der Marker sein, dass ich einen guten Job mache. Also so jetzt die positiven Veränderungen bei den Klientinnen. Ich glaube, einen Marker, den man setzen kann, ist, wenn man es schafft, mit Klientinnen an diesen positiven Veränderungen zu arbeiten. Wenn man eine Motivation herstellen kann, wenn man Umdenken sozusagen herbeiführen kann. Wenn sich etwas in die richtige Richtung bewegt, ist das schon ein guter Marker, dass wir einen guten Job machen. Egal, ob unseren Klientinnen und uns am Ende die Luft ausgeht oder nicht. Wir können für den Outcome nicht verantwortlich sein als Sozialpädagoginnen. Das ist einfach nicht möglich. Wir sind kein technischer Beruf, wir haben keine Handlungsanleitungen, wir haben kein fertiges Produkt, das am Ende irgendwie dasteht, das genauso ausschauen soll. Dafür sind wir Menschen einfach viel zu komplex und dementsprechend können wir nie fürs Endprodukt verantwortlich sein, beziehungsweise für den Outcome nicht komplett verantwortlich sein. Also ich glaube, ein guter Parameter ist, wie schon gesagt, das, was wir tun, dass wir es schaffen, mehr Compliance herzustellen, ein Beziehungsangebot, so wie du sagst, Katrin, wirklich auch zu setzen, ein verlässliches, den berühmt-berüchtigten Schubfer in die richtige Richtung zu geben, dass ein Veränderungsprozess starten kann. Und ich glaube, dann haben wir unsere Arbeit schon gut gemacht.
Ja, wobei es immer ein bisschen ein gefährliches Argument halte, wenn man, also Katrin, nichts davon hast du natürlich gesagt, betone jetzt an dieser Stelle, aber wenn man unsere Arbeit auf diese Beziehungsarbeit reduziert, ich glaube auch, dass Beziehungsarbeit, was total wichtig ist, ist eine ganz einen hohen Grad an Wirksamkeit entfaltet, aber es nutzt mir auch nichts, wenn ich am Ende einer Betreuung sage, ja, es ist zwar nichts weitergegangen, aber gut ist es uns gegangen. Na, vielleicht kann sogar das irgendwo Investition in der Lebenszeit, das mag schon sein, aber.
Es ist ein sehr komplexes Thema,
ja.
So viel dranhängt und alle diese Teilbereiche da sind, weil sonst, ganz ehrlich, wenn diese Frage einfach zu beantworten wäre, dann gäbe es schon längst einen Fragebogen, eine Checkliste, die Wirksamkeit von sozialarbeiterischem, sozialpädagogischem Handeln irgendwie messbar macht. Und das gibt's einfach nicht.
Da stimme ich da schon zu, Alex, dass das, also das war ja nur ein Teilbereich, den ich ja genannt habe, dass das oft das, was ist, was die Klienten das erste Mal durch uns Sozialpädagogen oder Helfer erfahren. Und das ist ja ein kleines Puzzleteil von vielen Puzzleteilen in unserer alltäglichen Arbeit, gell? Also, aber da stimme ich da schon zu, also nur alles immer auf Beziehungsarbeit aufzubauen. Ich meine, das wäre ein bisschen sozialromantisch gedacht und würde jetzt auch nicht unserer Arbeit entsprechen, die wir dann wirklich machen. Gell?
Naja, vor allem, wir hantieren da mit einem unwiederbringlichen Gut umeinander, nicht? Also mit der Lebenszeit von Menschen. Nicht? Und da muss sich schon vielleicht, oder sollte sich schon ein bisschen mehr ausgehen, als nur, dass es uns gut gegangen ist miteinander.
Wobei, nein, absolut.
Absprechen möchte ich das trotzdem nicht. Also nicht, dass das jetzt irgendwie falsch rumkommt. Also ja, natürlich, eine total wichtige Komponente, aber sicher nicht das Einzige, woran man bemessen kann, ob man einen guten Job macht.
Aber das heißt, wir sind uns einig, bevor wir jetzt weiterspringen, wir sind uns einig, dass wir grundsätzlich sagen, positive Veränderungen bei Klientinnen sind nicht ein Maßstab, ob wir eine gute Arbeit machen, sondern dass wir es schaffen, den Weg hin zu positiven Veränderungen überhaupt anzustoßen.
Ja, genau.
Sind wir uns da einig?
Da war ich da mit deinem Gange die komplette Kur.
Sehr gut.
Ja. Wisst ihr, was das Schöne an unserer Arbeit ist, dass wir nie wissen, wie es ausgeht? Und das macht ja den Bereich ja wieder so spannend oder unsere Arbeit. Wir steigen ein in eine Familie, begleiten diese, aber das Ende wissen wir ja nie. Und das ist ja das Aufregende an unserem Job.
Ja, da bin ich voll dabei.
Ich würde noch eine zweite Dimension einbringen, die ich glaube ganz, ganz wichtig ist, wenn wir schauen, woran kann man denn eigentlich messen, ob wir einen guten Job machen. Und für mich ist das schon die Selbsterfahrung. Nämlich, wenn ich Sozialpädagoge und Sozialpädagogin bin und nicht am Radar habe, was ich in welcher Form auch immer in diese Betreuung von mir selbst einbringe, dann weiß ich zumindest, dass ich keinen guten Job mache.
Das also, unterschreibe ich da wortwörtlich, Stefan.
Genau.
Sobald ich aus dem Auge verliere, dass ich auch eine treffende und tragende Komponente bin mit meinen ganzen Glaubenssätzen und meinen ganzen Dingen, die ich da mit einbringe, dann habe ich es verbuckt, ja, wenn ich das nicht am Schirm habe. Und ich mache meinen Job dann gut, wenn ich mir das am Schirm behalte. Ja, also dann, ja das kann, mit dem kann ich wortwörtlich. Also da, das ist, finde ich, super.
Dann hätte ich noch drinnen eine Form von Anpassungsfähigkeit. Ich sage jetzt bewusst nicht Flexibilität, weil die wird gern so ausgelegt, wenn man flexibel ist, dann muss man immer und überall Zeit haben etc. Nein, und da mag ich mir jetzt auch ganz klar Stellung beziehen. Das kann nicht sein, auch wir Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiterinnen und alle, die irgendwie mit Menschen arbeiten, auch wir haben ein Privatleben, wir haben das Recht auf ein Privatleben, wir können nicht rund um die Uhr im Einsatz sein, auch wenn es manchmal sinnvoll wäre. Das heißt, eine absolute Flexibilität ist für mich auch kein Maßstab, ob man seine Arbeit gut macht, aber eine gewisse Form von Anpassungsfähigkeit. Nämlich, dass ich mit all dem, was mich ausmacht, mit all dem, was die Rahmenbedingungen sind, versuche, das Beste draus zu machen. Und da gehört für mich dazu natürlich eine gewisse zeitliche Anpassungsfähigkeit in einem gewissen Rahmen. Da gehört für mich auch dazu, diese berühmt-berüchtigte Komfortzone zu erkennen und mich da auch rausmanövrieren zu können. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber ich sehe das immer wieder, vor allem bei ganzen Teams meistens, die sehr tolle und gute Arbeit leisten, dass die irgendwann so in einer Talsohle landen, wo sie nicht mehr hinauskommen und nicht mehr über ihren Tellerrand schauen können. Und ich glaube, wenn wir Sozialpädagoginnen diesen Punkt sehen können und dagegen steuern können, dann machen wir einen guten Job.
Mhm. Da gehe ich auch mit. Und diese Anpassungsfähigkeit, die würde ich sogar noch mal erweitern, um das eben, was ich vorher gesagt habe, dass ich, also Flexibilität im Sinne flexibel auf die Belange der Umstände der Klienten mir einstellen kann. Ich glaube, dass man ein bisschen, also dass man auch ein guter Schauspieler sein muss. Also man muss sich sehr schnell quasi eine neue Ruhe einfinden. Ich würde aber noch ein bisschen was Konkreteres auch für eine wichtige Voraussetzung finden, ob wir unseren Job gut machen, woran man es auch bemessen kann. Ich glaube, dass es schon einen Punkt gibt, ob ich in der Lage bin und in der Fähigkeit, die Fähigkeit besitze, mit Menschen sehr schnell in Kontakt und Beziehung gehen zu können. Weil ich finde nämlich tatsächlich, dass in unserem Job das einige Leute wirklich nicht kennen. Und trotzdem in unserem Job arbeiten und ohne jemanden nahe treten zu wollen, oft dann auch am Ziel vorbeiarbeiten, weil sie sozusagen sich mehr am Auftrag orientieren, als in dieser Kontaktaufnahme mit dem Klienten.
Hätte jetzt nur eine Rückfrage. Diejenigen, die sich nicht schnell orientieren können, weil dann würde ich das nicht unterschreiben, oder die sich nicht orientieren können, dann würde ich das unterschreiben, was du sagst.
Es ist wahrscheinlich eher das Zweitere. Wobei schnell... Definieren Sie schnell. Das ist jetzt also auch, ich glaube, dass es schon, also diese Begabung, ich glaube, das ist was man glaube ich, vielleicht gar nicht so richtig lernen kann. Die Katrin zum Beispiel. Die Katrin ist ein total gefälliger Mensch. Ja, also mit der Katrin ins Gespräch kommen ist ganz leicht. Das hat, wie wir uns kennengelernt haben, das hat 3 Minuten gedauert. Und dann waren wir in einem Austausch, wenn überhaupt, und dann waren wir in einem Austausch und das war lustig und das war aber gleich geholt vorher. Ja. Und ich triff aber immer wieder Kollegen, die sich mit dem sehr schwer tun sozusagen, und sehr viel in ihrer Rolle bleiben quasi und eigentlich gar nicht gut Kontakt herstellen können zu Klienten oder zu anderen Menschen. Und ich glaube tatsächlich, dass es ein bemessbarer Umstand ist, ob es mir leichter oder vielleicht sogar leicht gelingt, mit Menschen in Kontakt zu kommen.
Ich verziehe mein Gesicht ein bisschen. Also ihr seht das, unsere Zuhörerinnen sehen es nicht. Ich glaube, da kommt's davon. Also ich kenne einige exzellente Sozialpädagoginnen, die sich relativ schwieriger tun, damit mit anderen in Kontakt zu treten, aber eine hervorragende Arbeit machen. Es dauert halt vielleicht ein wenig länger, bis sie mit jemandem so in Kontakt kommen, dass dieser Beziehungsaufbau super funktioniert etc. Also für mich wäre der Cut-off wirklich, kann ich das trotzdem, dass ich vielleicht nicht so charismatisch bin wie Katrin, ja, oder wie du zum Beispiel, die wirklich schnell mit jemandem in Kontakt kommen, schaffe ich das trotzdem, dass ich nicht so bin, mit den Menschen in Kontakt zu treten, auch wenn es vielleicht einen Monat länger dauert.
Ah, das waren es einen Monat länger, das ist mir wurscht. Also das meine ich damit nicht. Sondern ich meine schon wirklich, dass man immer wieder Kollegen treffe, die das eigentlich gar nicht gut können. Weil sie sehr auf ihre eigenen Ideen beharren, weil sie sehr starr in ihrer Ansicht sind, weil sie eine klare Vorstellung haben, wer der Chef ist.
Ja, oder dann müsste man eigentlich sagen, also nicht die Leute, die sich schwerer tun, sondern wirklich die Leute, die das nicht können.
Ja, vielleicht ist da deine Präzisierung wirklich wichtig.
Ich bin nicht derjenige, der schnell mit Leuten in Kontakt treten kann, weil ich da einfach auch meine Zeit brauche, um zu beobachten, um warm zu werden etc. Und dementsprechend, also ich hoffe, dass ich trotzdem eine gute Arbeit mache, obwohl ich da nicht so schnell bin wie andere.
Ja, aber es gibt auch Kolleginnen, und die habe ich ja schon kennengelernt, die ewig brauchen, um wirklich in Beziehung zu treten. Und für mich ist dann immer so ein Zeichen, wenn dann diese Kollegen dann permanent aus diesen Fällen aussteigen wollen. Ich schaffe den Zugang nicht und eher dann nicht sich reflektieren und zu schauen, was ist vielleicht auch mein Anteil, sondern der Jugendliche mag mich nicht, der Jugendliche, der kann mit mir nicht, er dann in diese
Fälle. Er macht nicht mit.
Er macht
ich habe nichts
mit.
Probiert und alles hat alten, gescheitert.
Der hängt noch am alten Betreuer. Und das ist für mich dann ein Zeichen, dass, also die gibt es schon auch und die, da ist dann auch die Qualität der Arbeit dann natürlich auch in Frage zu stellen, aber die wollen meistens dann auch selber von sich aus dieser Betreuung aussteigen. Und das ist immer so ein Zeichen, wo ich mir dann auch denke, auch als in meiner Leitungsfunktion, da glaube ich, haut was nicht so hin. Weil die Kollegen, das ist auch die Erfahrung, die ich habe, meistens dann sehr unreflektiert sind.
Das heißt, von den intrinsischen Faktoren hätten wir auf der einen Seite, wie wir gesagt haben, die Kritikfähigkeit bzw. das Kritik aushalten, dass das etwas ist. Eine Form der Anpassungsfähigkeit, nicht im Sinne von die ultimative Flexibilität, sondern Anpassungsfähigkeit mit dem, was wir mitbringen, was wir haben, unser eigenes Leben etc. Dann haben wir gesagt, diese Anpassungsfähigkeit, dass sich auch gewisse Komfortzonen oder so Dead End, wie man so schön sagt, diese Einbahnstraßen erkennen kann, um dementsprechend mich auch rausmanövrieren zu können und diese grundsätzliche Kontaktaufnahmefähigkeit in Beziehung treten mit anderen Menschen. Und dann schauen wir uns vielleicht jetzt noch zum Schluss diese externen Faktoren an, weil ich glaube, die kann man nicht wegwischen. Rückmeldung von Führungskräften, das war etwas, was uns die Anna geschrieben hat, oder das Feedback der Kolleginnen. Ja, kann ein Faktor sein, in meinen Augen, nur einer, den man wirklich mit Vorsicht genießen muss, weil man dazu wissen muss, wie diese Teams ticken, wie die Führungskräfte ticken, um damit wirklich etwas Verwertbares anfangen zu können. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel ganz stur auf dieser Zielerreichung beharrt, ja, und ich habe diese Zielerreichung und kriege dafür ein positives Feedback, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Indikator dafür ist, ob ich wirklich eine gute Arbeit gemacht habe. Das heißt, ich kann, keine Ahnung, Berichte so schreiben, dass die Ziele erreicht sind im allerschlimmsten Fall. Also ich glaube, mit diesen Feedbacks muss man wirklich aufpassen, woher die kommen, und die muss man auch immer ganz, ganz stark auch reflektieren, was ist jetzt wirklich dieser Anteil, der dann wirklich bei mir ist. Es kann, wenn man jetzt eine große Stichprobe hernimmt, natürlich ein ganz wertvoller Indikator sein, wenn ich in, keine Ahnung, 7 verschiedenen Einrichtungen zu unterschiedlichen Konzepten gearbeitet habe und überall ein positives Feedback bekommen habe, dann wird das sehr wahrscheinlich so sein, dass ich ein guter Sozialpädagoge, eine gute Sozialpädagogin bin, weil die Stichprobe groß genug ist. Wenn ich in einer Einrichtung arbeite, ist das vielleicht nicht so aussagekräftig.
Da gebe ich dir 1:1 recht, ja.
Der Alex hat mir bis jetzt immer recht gegeben. Das muss ich mal rot im Kalender
haben. Ich möchte noch was dazu ergänzen. Ich glaube, dass das zum Beispiel auch ein Grund ist, warum man wegen dieser Rückmeldung aus dem Team und von Führungskräften und so weiter, warum man in einem sozialen Beruf unbedingt Supervision braucht.
Mhm, richtig.
Weil das ja dann quasi ich oft in der Situation ja gar nicht auseinanderhalten kann als Kollege. Oder vielleicht gar nicht wahrnehmen kann, aber eine externe Person, die quasi diesen Entwicklungsprozess von einem Team begleitet, ja genau auf das auch Bezug nimmt und versucht genau das zu lenken sozusagen und zu sagen, hey, Moment einmal, was ist da jetzt dein Anteil dran und was macht die Kollegin vielleicht jetzt wirklich nicht so lässig? Also auch ein Kriterium, ob ich meine Arbeit gut mache oder nicht, ist die Bewusstheit darüber, dass ich Unterstützung brauche für meinen Beruf. Dass ich den nicht allein, dass ich den Sozialpädagogen, also Sozialpädagogik kann man nicht allein machen. Das ist unmöglich.
Genau, und der zweite Punkt, das ist eh der, den ich vorher auch schon angesprochen habe, ist auch da eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Wir haben Systeme, nach denen wir zu arbeiten haben, ob die jetzt das Gelbe vom Ei sind oder nicht, aber nur so, wenn ich mich an diese Systeme anpasse, kann ich mit den Klientinnen arbeiten, in einem beruflichen Kontext, wohlgemerkt. Privat kann ich natürlich ihr ganz andere Dinge auch machen. Das heißt, ich muss mich schon anpassen können, um das, was ich kann, als Sozialpädagoge, Sozialpädagogin auch umsetzen zu können. Aber, ja, das heißt nicht, dass ich kritiklos einem System da irgendwie gegenüberstehe, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich in meiner Arbeit eine berechtigte Kritik ausüben kann, beziehungsweise die auch äußern kann, wem auch immer gegenüber, sei das Auftraggebern, Auftragnehmern, sei das Klientinnen gegenüber, Kolleginnen gegenüber, der eigenen Einrichtung gegenüber. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Indikator dafür, ob ich eine gute Arbeit mache, wenn ich mich traue, das rückzumelden, mit dem Fokus darauf, konstruktiv. Ich kenne viele, die einfach nur kritisieren und nichts zur Veränderung beitragen. Aber wenn ich das schaffe, konstruktiv rüberzubringen und auch bereit bin, an Veränderungen zu arbeiten, mich anzupassen etc., das ist, glaube ich, ein großer Indikator für eine erfolgreiche Arbeit als Sozialpädagoge oder Sozialpädagogin. Alex, letzter Punkt, falls du noch einen anbringen möchtest.
Ich hätte nur zwei Sachen. Tatsächlich, glaube ich, was Parameter für gute Arbeit ist. Erstens, ob ich verlässlich bin.
Verlässlichkeit haben wir, glaube ich, in einer eigenen Folge schon behandelt.
Genau.
Authentizität.
Und da wirklich also standhaft bleibt. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, woran ich auch bei meinen lieben Kollegen, ich habe schon so Messpunkte quasi, wo ich schaue bei meinen Kollegen. Und einer auch ganz wichtiger ist für mich, so, ob sich jemand über die Erschwernisse einer Betreuungszeit hinweg eine positive Haltung gegenüber dem Klienten bewahren kann.
Und damit beschließen wir diese Folge, weil das ist, glaube ich, das perfekte Endwort, Alex. Das hast du wirklich schön gesagt.
Danke.
Und damit wären wir nicht nur am Ende dieser Folge, sondern am Ende dieser Staffel. Alex, wir machen wie lange Pause?
6 Wochen ist gut.
Ihr habt natürlich Zeit, uns ganz, ganz viel Feedback zu schicken auf unseren Social-Media-Kanälen unter sozialfuzzi.podcast auf Instagram, Facebook und Threads oder per E-Mail an podcast@sozialfuzzi.at. In diesem Sinne, ja, eine schöne Zeit. Wir hören uns dann in der neuen Staffel in 6 Wochen. Schöne Zeit bis dahin. Tschüss.
Jetzt schön, dass ihr da wart. Ich muss überlegen, was ich bis dorthin mache.
Rosenmann, Eier suchen, Eier färben.
Darf ich euch anrufen?
Ja.
Nein.
Weil sonst, ich glaube, sonst habe ich... danke, Stefan.
Du könntest dann einen Spin-off-Podcast machen, wo du einfach Kinderbücher vorliest.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich hätte eine gute Vorlesestimme, oder?
Stimmt.
An Ecke, ein Sozialfuzzi-Spin-off. Sozialfuzzi-Spin-off.